man hat es Angst, dass man einfach als faul angesehen wird und als jemand, der keinen Bock hat zu arbeiten vielleicht oder...
Oder vielleicht fühlt man sich ja auch selbst so, weil man denkt, hey, vorher habe ich funktioniert und ich habe das und das und das geschafft.
Total.
Und jetzt kann ich nicht mehr und bin faul, obwohl das nichts mit Faulheit zu tun hat.
Herzlich willkommen zu Filu Here We Go, der Podcast für TiermedizinerInnen und alle, die wissen möchten, wer oder was hinter einer Tierarztpraxis steckt. Lasst uns gemeinsam philosophieren, wohin sich die Tiermedizin bewegen kann.
Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Filo Here We Go. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen Gast mitgebracht. Gegenüber von mir sitzt Lisa Marie Petersen. Hallo Lisa.
Hallo Lena.
Lisa, lass uns mit deinem Lebenslauf starten. Mich interessiert es nämlich sehr, ohne dass ich heute eine Intro mache, wer du bist. Wir machen das zusammen.
Ja, ich bin Lisa. Ich bin auch Tierärztin und schon ganz lange im Medizinjournalismus zu Hause. Also ich bin eine schreibende Tierärztin und komme ursprünglich aus der Großstadt. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Und habe in Budapest angefangen, Tiermedizin zu studieren, bin dann ins vierte Semester zum Physikum nach Berlin reingewechselt, war darüber gar nicht so glücklich tatsächlich, weil, obwohl es meine Heimat ist, Berlin finde ich als Studienstadt nicht einfach ist, weil es einfach eine riesige Stadt ist. Genau, aber ich habe dann in Berlin fertig studiert, Tiermedizin.
Wo wärst du lieber gewesen?
Ich glaube, ich wäre sehr gern in Leipzig gewesen. Weil auch viele meiner Budapester Freundinnen nach Leipzig gekommen sind. Ja. Und die machen ja auch diese legendären Bergfeste.
Von Leipzig weiß man immer, dass es gut ist, ja.
Genau, da war ich auf jeden Fall auch das ein oder andere Mal dabei. Und Leipzig ist natürlich auch zu Berlin super nah. Also es wäre, glaube ich, mein Wunsch gewesen. Aber es war dann schon auch alles gut in Berlin. Aber plötzlich war er plötzlich wieder bei meiner Mutter kurz zu Hause und so. Also eben so, wie das manchmal ist. Genau, nach dem Studium habe ich eigentlich recht schnell sozusagen so einen Quereinstieg gemacht, weil ich schon im praktischen Jahr gemerkt habe, dass ich wahrscheinlich nicht in der Praxis glücklich werde. Und genau, bin seither Redakteurin. Ich habe dann nochmal ein Volontariat gemacht für anderthalb Jahre. Und ja, also war in Hannover, ist mein Job und ich war aber seither, also ich bin jetzt 10 Jahre fertig, in 6 Bundesländern tatsächlich, aufgrund von meiner Beziehung oder meinen Beziehungen. Und das war wirklich sehr, sehr anstrengend. Also und inzwischen bin ich angekommen hier in der Nähe von Stuttgart, also ich bin jetzt im Süden und bin auch sehr froh, dass ich hier so ein bisschen zur Ruhe kommen durfte, Wurzeln schlagen und einfach Familie. Nicht mehr die ganze Zeit auf Achse bin.
Ja.
Genau.
Auf Achse durch die Beziehungen oder auch dadurch, dass du ein bisschen die Cala Columna bei den Tiermedizinern bist? Hat dich das auch veranlasst, viel zu reisen?
Vor Corona tatsächlich ja. Also da waren wir viel mehr vor Ort, auch bei TierärztInnen in Praxen, was mir immer sehr große Freude gemacht hat, einfach mal wieder so einen Tag mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu sein. Ich bin natürlich weiterhin auch bei Kongressen und auf Kongressen unterwegs, Fortbildungsveranstaltungen. Aber durch Corona macht man einfach vieles inzwischen digital, muss ich sagen. Und das ist so ein bisschen weggefallen. Aber ich hatte wirklich immer meine Arbeit, meine Beziehung und meine Familie in 3 Städten. Und dadurch...
Das ist anstrengend.
Genau, war ich einfach immer auf Achse aus dem Koffer. Ja, das ist schon auf die Dauer, würde ich nicht weiterempfehlen, das über so lange Zeit zu machen. Also es entwurzelt einen einfach sozial auch, ne? Ja. Weil du so viel unterwegs bist und das hat mir auf Dauer nicht gut getan.
Ja, kann das gut nachvollziehen. Und du hast vorher gerade gesagt, du hast im praktischen Jahr schon gemerkt, dass das nichts für dich ist und hast deswegen schon nach dem Studium direkt den Weg eingelegt in einen anderen Bereich. Was war das, was dich abstecken hat lassen?
Es waren unterschiedliche Dinge tatsächlich. Also zum einen hat mir ein bisschen so die Kreativität gefehlt, weil Medizin macht natürlich klare Vorgaben. Irgendwie, man muss sich schon an bestimmte Pläne und Dinge halten. Und ich habe mich da wie so ein Vogel mit gestutzten Flügeln so ein bisschen gefühlt. Also mir hat die Kreativität sehr gefehlt.
Wusstest Bereits du immer schon, dass du ein kreativer Mensch bist? Hat sich das auch woanders gezeigt?
Ja. Also ich war tatsächlich auch im Studium immer schon so die Exotin, die so meinte, oh, mal einen Text lesen oder irgendwie was schreiben oder was Kreatives tun. Und alle waren so, was willst du machen? Also es war bereits im Studium hat sich das schon so ein bisschen abgezeichnet, schon früher. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin. Mhm. Und auch das Gefühl hatte, ich werde nicht gut in dem, was ich tue. Mhm. Einfach dadurch, dass mir so ein bisschen die Freude daran gefehlt hat. Mhm. Und ich fand auch, also ich habe es so erlebt, dass auch in den Kliniken so ein bisschen Ellenbogenmentalität vorhanden war, dass viele Frauen auf einem Haufen manchmal auch es zu Zickereien kam und ich so das Gefühl hatte, ich muss mich zur Wehr setzen und ich möchte das gar nicht müssen, sozusagen. Und das waren eigentlich, ich wollte immer einen Job machen, den ich gerne mache und wo ich gut drin werde und der meinen, wo ich meine Potenziale leben kann. Und das war einfach in der Praxis nicht der Fall.
Mhm. Und was hat dich dann aber initial zur Tiermedizin gebracht?
Tatsächlich, glaube ich, die große Verbundenheit zu Tieren und zur Natur. Mhm. Also ich habe meine ganze Kindheit und Jugend eigentlich mit Hunden im Dreck gelegen. Ich habe immer mit Hunden auf dem Boden gelegen oder im Urlaub Flöhe von den Straßenhunden eingesammelt. Ich habe dann sehr viel später herausgefunden, dass ich von meiner Persönlichkeit einfach eine introvertierte Persönlichkeit bin. Und dass mich Gruppen und viele Menschen auf Dauer sehr anstrengen. Und ich glaube, deswegen hatte ich auch immer sehr viel Kraft daraus ziehen können, einfach mit Tieren zu sein, in die Natur zu gehen, mich nicht erklären zu müssen, einfach, also ich hatte eine starke Verbundenheit zum Tier und habe mich auch medizinisch interessiert. Tatsächlich bin ich aber überhaupt keine Naturwissenschaftlerin. Also ich habe da wirklich an meinen Stärken vorbeistudiert, weil ich bin einfach jemand, der Sprachen gut kann und sich gut ausdrücken kann und so. Und ich glaube, ich hätte, auch wenn ich nicht in Budapest gewesen wäre, das Studium nicht beendet tatsächlich. Aber dadurch, dass es ja eine Privatuni ist in Budapest und natürlich da auch Geld hintersteckte am Anfang, habe ich da gedacht, okay, du ziehst das jetzt durch. Und ich bin letztlich auch froh, Tierärztin zu sein. Ich finde die Berufsgruppe toll. Ich mag die Menschen, die in der Berufsgruppe arbeiten. Und ja, man muss halt seine eigene Nische dann finden, wo man all seine Persönlichkeitsfacetten vielleicht auch ein bisschen besser ausleben kann.
Genau. Und man weiß ja auch so viel vorher nicht, was auf einem später im Beruf zukommt. Also ich kann mir vorstellen, bei dir, wenn du auch sagst, du bist eher ein introvertierter Mensch, der auch sich zurückziehen möchte, wenn man so kontinuierlich in der Sprechstunde ist, in die Kommunikation mit den Besitzern gehen muss. Man hat nicht die Möglichkeit, sich mal zurückzuziehen. War das auch so ein Faktor, wo du sagst, oh, wenn ich das vorher vielleicht besser gewusst hätte oder im Studium was dazu gelernt hätte, wir lernen da ja auch nichts, hätte dir das geholfen?
Total. Also ich habe im praktischen Jahr gemerkt, dass ich sehr, sehr energielos war immer am Abend und dass ich total geschafft war irgendwie. Und das lag natürlich daran, dass ich in den Kliniken kontinuierlich im Gespräch war und sozusagen ja auch in diese Dienstleisterrolle geschlüpft bin und mich da wenig hab zurückziehen können. Ja, tatsächlich.
Mhm. Und jetzt kommunizierst du aber auch viel, aber auf dem Papier.
Genau, ja. Also ich meine, ich habe auch jetzt viel Kontakt noch zu Tierärztinnen. Also eigentlich mehrmals die Woche spreche mit den unterschiedlichsten Leuten durch
so
meinen
haben wir
Beruf
uns auch kennengelernt.
Als Redakteurin, genau. Ich durfte auch schon über dich und Filou ja berichten und das ist auch das, was mich, glaube ich, so lange in meinem Job gehalten hat jetzt, dass ich wirklich mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten sprechen darf, die mich inspirieren und dass ich eigene Themenideen immer willkommen sind und ich spreche, also ich habe auch jetzt noch viel mit Menschen zu tun, aber dosierter, weißt du? Also ich mache Interviews und dann sprechen wir 1,5 Stunden und danach habe ich den Rückzug und schreibe und das ist, glaube ich, die Mischung, die mir besser entspricht tatsächlich.
Total interessant, weil irgendwas hat dich dennoch in der Tiermedizin gehalten, so wie du erzählst. Du bist interessiert, dich genau mit Tiermedizinern auszutauschen, auch vielleicht weiterhin die Energie auch aus den Tieren und der Natur und dieser Verbundenheit zu ziehen. Aber du eben für dich deine Nische gefunden hast, wo du auch dein Charakter leben kannst, ohne an dem Beruf kaputt zu gehen.
Genau, ja.
Erzähl uns mehr über dich als Redakteurin. Also was machst du da genau?
Ja, also inzwischen, also ich arbeite für die Zeitschrift Der praktische Tierarzt und wir werden uns auch, also natürlich alle Zeitschriften, es digitalisiert sich im Moment alles. Die Verlage müssen gucken, dass sie Schritt halten mit den digitalen Angeboten, weil immer weniger Leute auch einfach, glaube ich, lesen. Leider.
Sondern Podcast hören oder was ist
genau, zum Beispiel Podcast hören, Webinare machen. Ich meine natürlich, Tierärzte sammeln weiterhin ihre ATF-Stunden auch über Fachartikel und das ist ja auch möglich. Ich arbeite in der Zeitschrift tatsächlich im Bereich Praxisführung. Das heißt, ich bin relativ raus aus diesen medizinischen Themen, sondern befasse mich viel mehr mit den Themen Kommunikation, wie kann ich mich selbst organisieren, mich selbst führen, wie kann ich dafür sorgen, dass es meinem Team gut geht, was kann ich für mein Stressmanagement tun und ja, seit März diesen Jahres darf ich auch eine Kolumne schreiben zum Thema mentale Gesundheit. Das war mein Wunsch, den meine Chefin dann auch, ich habe es mir gewünscht und sie ist auf mich zugekommen, also das war toll. Genau, das heißt, einmal monatlich teile ich da auch ein paar Gedanken und Impulse zu dem Thema. Und genau, was ich auch noch mache, ist, dass ich Tierärzte begleite, einfach ihre Lebensgeschichten, ihren Weg erzähle, ihre Herausforderungen teile. Das mag ich auch sehr.
Was macht dir daran Spaß? Ist, also einerseits das Schreiben, aber auch versetzt du dich da in die Seite des Lesers oder wie gehst du an so eine Sache heran?
Dadurch, dass ich schon so lange in dem Bereich bin, glaube ich, kenne ich die Berufsgruppe einfach sehr, sehr gut und auch die Pains, die die Leute haben. Und ich wünsche mir einfach immer, dass ja die Leute sich so kleine Snacks aus der Zeitschrift rausziehen, die sie dann wirklich, also mein Anspruch ist, dass sie dann wirklich auch was umsetzen können im Praxisalltag. Also ich überlege immer, okay, was haben Tierärztinnen und Tierärzte für Herausforderungen? Wie kann ich sie mit kurzen, kleinen Ideen sozusagen abholen und dass sie Sachen auch ausprobieren? Ich wünsche mir immer, dass Leute weniger aushalten ihre Situation, sondern mehr versuchen dann auch, Dinge zu verändern und zu gestalten. Und genau, ich versetze mich natürlich in die Leserinnen und Leser, was ja wirklich praktizierende Tierärzte sind in unserem Fall. Ja, Inspiration finde ich überall eigentlich, ne? Also inzwischen kenne ich sehr viele Leute. Ich bin ja auch auf Kongressen unterwegs. Da kommen dann neue Ideen. Und wir stellen auch Bücher vor und so weiter. Also das ist, glaube ich, diese Vielfalt und dieser bunte Strauß. Das tut meinem kreativen Kopf gut, dass es einfach sehr unterschiedliche Themen sind. Und ja.
Und ich glaube, da bringst du diesen Vorteil mit, dass du Tierärztin bist, weil sich sonst oft jemand nicht in die Lage versetzen kann. Also
total.
Wirklich zu verstehen, was bewegt den anderen Menschen, was bewegt den Tierarzt, die TFA. Du kennst diesen Alltag, du weißt, wie du vorher gesagt hast, was sind unsere Pain Points. Und nicht nur, dass du mal davon gehört hast, sondern du hast sie selbst erlebt. Und das macht es bestimmt einfacher, dann zu schreiben. Vielleicht aber auch schwieriger. Ich weiß nicht, leidest du da ein bisschen mit oder wie geht's dir damit?
Also ich habe auch inzwischen viele Freundinnen, die eigene Praxen haben, mit denen ich einfach sehr, sehr gut befreundet bin und wo ich natürlich ganz nah dabei bin, was auch deren tägliche Struggles sozusagen sind. Und ich leide schon in dem Sinne mit, dass ich mir manchmal wirklich Sorgen um Kolleginnen und Kollegen mache, einfach sehe, wie groß die Last zum Teil ist, die Praktikerinnen, die auch selbstständig sind, tragen. Ja, bin da immer sehr nah im Austausch mit meinen Freundinnen auch und bin immer so ein bisschen der gehobene Zeigefinger. Also ich bin auch die, die immer sagt, so, wenn ich schon mitkriege, die Leute schlafen schlecht über lange Zeit oder haben so innere Unruhe oder solche Sachen alles, da rufe ich dann nochmal an und frag nach und was machst du denn jetzt, damit es sich bessert und so.
Sind sie offen dafür, deine Freundinnen? Sind deine
total.
Freundinnen, das ist ja immer so der Vorteil schon mal, dass dann Vertrauen da ist, aber sind offen?
Ja, doch. Also ich glaube, durch mich sind wirklich einige Freundinnen auch in Therapie gegangen, was mich total gefreut hat. Und haben gesagt, okay, ich brauche jetzt einfach mal jemanden an meiner Seite, der irgendwie mich begleitet durch gewisse Phasen. Und es gibt auch Freundinnen, die von zu Hause aus, glaube ich, so eher so dieses, das gibt's nicht. Und
ich muss da jetzt durch.
Genau, wir ziehen durch und das ist alles Quatsch und so. Es gibt's natürlich auch. Also es ist jetzt nicht, dass jeder da mit offenen Armen, aber selbst die sind langsam, also ich sind langsam offener, habe ich das Gefühl. Insgesamt ist eher eine recht große Offenheit dafür, ja, was mich auch freut.
Jetzt hast du vorher gesagt, das war dein Wunsch, diese Kolumne zu schreiben über mentale Gesundheit. Das muss dir ein Herzensthema sein, oder?
Ja, ist total mein Herzensthema. Also es liegt einfach daran, dass ich teile das jetzt hier ganz offen gern im Podcast auch, dass ich hatte ja erzählt, dass ich so viel unterwegs war immer und dass mir das so nach und nach wirklich so meine Kraft ausgesogen hat quasi. Und ich bin dann tatsächlich auch erkrankt und hatte eine mittelschwere Depression, musste in die Klinik gehen und habe sozusagen gemerkt, wie es ist, wenn man plötzlich nicht mehr funktioniert und wenn der Körper sagt, okay, es reicht jetzt und stopp. Und hier ist mal eine Kapazitätsgrenze erreicht und du musst dich jetzt mal um dich kümmern. Und ja, mir ist es super, super, super schwer gefallen, mich rauszuziehen aus der Arbeit tatsächlich. Immer so dieses Gefühl, man lässt sein Team im Stich oder man weiß ja auch, dass wenn man fehlt, dass es für die anderen einfach anstrengender wird. Ja. Aber das zu lernen, dass das einfach dann dran ist und dass es vorbeigeht und dass es einfach ganz viele Möglichkeiten gibt, sich auch helfen zu lassen, wenn man offen dafür ist, dass man sich dafür nicht schämen muss und dass es jedem passieren kann und so ganz viele Learnings, die ich halt hatte. Und wo ich mir einfach wünsche, weil man ja weiß, dass die Berufsgruppe auch mental stark belastet ist, dass da einfach offener mit umgegangen wird, dass man wirklich Stigmata auch abbaut, dass die Leute sich nicht dafür schämen. Dass, ja, und genau, da ich da relativ offen mit umgehe, hoffe ich, dass ich vielleicht anderen dann mit auch Mut machen kann.
Was glaubst du, sind die Gründe, warum man sich erstmal nicht traut, das zu erzählen? Weil, so wie du jetzt sagst, ich kenne auch Freunde, Bekannte, gar nicht nur im tiermedizinischen Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Ich glaube, dadurch, dass auch durchs Internet alles schneller wird, durch die sozialen Medien sehr, sehr viel Einfluss herrscht, wird die mentale Gesundheit noch mal deutlich stärker beansprucht, als es früher war. Oder früher hat man vielleicht noch weniger das wirklich als Krankheit erkannt. Aber was glaubst du, sind die Gründe, warum so wenige darüber offen sprechen? Also dir vielen, vielen Dank, dass du dich hier so offen kommunizierst. Das braucht Mut.
Also ich habe das Gefühl, dass es für Leute einfacher ist zu sagen, ich hatte einen Burnout, weil das ist sowas, ich war halt super fleißig und ich bin über meine Grenzen gegangen und ich habe voll viel gearbeitet und dieses, in der Gesellschaft ist es ja einfach viel anerkannter, dass man so einen hohen Workload hat und viel macht und viel schafft. Ich meine, ein Burnout ist letztendlich auch eine Depression oder mündet sehr oft in eine Depression. Ich glaube, bei Depressionen zum Beispiel ist es so, es ist einfach schwierig für Menschen, die noch nicht zum Glück diese Erkrankung hatten, nachzuvollziehen, wie es den Menschen geht. Und dadurch, dass es einfach den Leuten nicht anzusehen ist, kann man das natürlich auch schwer erklären. Und warum kommst du jetzt nicht aus dem Bett? Oder das ist auch so eine unsexy Krankheit, sage ich jetzt mal. Dieses V ist für... Man hat das Angst, dass man einfach als faul angesehen wird und als jemand, der keinen Bock hat zu arbeiten vielleicht. Oder
oder vielleicht fühlt man sich ja auch selbst so, weil man denkt, hey, vorher habe ich funktioniert und ich habe das und das und das geschafft.
Total.
Und jetzt kann ich nicht mehr und bin faul, obwohl das nichts mit Faulheit zu tun hat.
Genau, also bei mir war das auch, das ist so Wahnsinn, was... Es ist so, als ob man andere Kopf aufgesetzt kriegt und Dinge, die selbstverständlich sonst sind, funktionieren einfach nicht mehr. Und ja, das ist halt einfach, glaube ich, sehr, sehr schwer, es auch wirklich Leuten verständlich zu machen oder man möchte da einfach, hat da vielleicht auch Angst um seinen Ruf oder dass man einfach, genau, als schwach, als faul, als vielleicht auch, es ist ja immer noch in die Klapse gehen, das ist so, ja, wird so gesagt, ne, die war in der Klapse oder die ist Psycho oder so, ne, das sind so Sachen, die werden immer mal so gesagt, oder ich bin Depri, obwohl da stecken Krankheiten dahinter und eine Psychiatrie oder eine psychiatrische Klinik ist keine Klapse.
Nee, so. Sondern eine Hilfestellung. Ich habe auch, weil du auch von Ängsten sprichst, ich glaube, es sind auch berufliche Ängste. Wie komme ich danach wieder in den Beruf? Oder mir hat eine Bekannte auch erzählt, die gesagt hat, ich bin nicht zum Arzt gegangen und habe mir nicht Therapie verschreiben lassen, weil ich mir immer noch den Weg offen halten möchte, dass ich eventuell irgendwann mal ins Veterinäramt gehe und beim Start dann geschaut wird, was hast du für Einträge in deiner Krankenakte? Was ja auch super traurig ist, dass ein sowas dann hindert, sich um seine eigene mentale oder allgemeine Gesundheit zu kümmern.
Total. Also ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Also bei mir haben die Leute immer gesagt, wow, Lisa, Sie finden das so toll, dass ich so schnell gehandelt habe, mich rausgezogen habe, dann diesen Tagesklinikweg gegangen bin. Und ich habe so gedacht, mein Leidensdruck war so hoch. Ist ja schön, dass ihr das toll findet, aber also für mich war das natürlich auch nicht einfach, aber es war führte für mich in dem Zustand, in dem ich war, erstmal keinen Weg daran vorbei. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch keine Angst, dass mir das für meinen weiteren beruflichen Weg vorgehalten wird oder so. Also ich bin frei von dieser Angst zum Glück, aber ich kann das verstehen, dass gerade auch Leute, die als Lehrer arbeiten oder was auch immer, dass die dann Angst auch um ihre Verbeamtung oder im Veterinäramt um ihre Position haben. Aber das sollte nicht so sein. Also
ja, im Gegenteil. Ich glaube, es ging dir hoffentlich so, dass dadurch, dass du daran gearbeitet hast, du dann wieder gesunden konntest und viel besser wieder deinen Einsatz leisten konntest, als wenn du einfach so weitergemacht hättest, als wäre nichts.
Genau, also ich habe zum Beispiel das Hamburger Modell gewählt. Also das habe ich mit meinen Therapeuten und meinem Arzt abgesprochen. Da wird besprochen, wie kommst du zurück in den Beruf. Hamburger Modell heißt, dass du erstmal vielleicht 5 Stunden die Woche arbeitest und das steigert sich dann zu deiner alten Stundenzahl. Also ich habe zum Beispiel auch meine Stunden reduziert nach der Erkrankung. Ich arbeite nicht mehr Vollzeit. Ich arbeite inzwischen in Teilzeit.
Du hast aber auch noch einen Sohn.
Genau, ich habe einen kleinen Sohn, genau.
Der braucht auch Zeit.
Der braucht auch seine Aufmerksamkeit und das würde ich auch jedem raten, der erstmal raus ist aus dem Beruf, dass ihr, wenn ihr sozusagen aus diesem geschützten Rahmen einer Klinik oder wo man ja sehr, sehr geschützt ist, wieder rausgeht, dass man dann einfach nicht, dass man dann wirklich jemanden an seiner Seite hat, wenn es auch zurück in den Beruf geht oder man einfach entscheidet, ich muss einen neuen Weg gehen oder so, dass man, ich glaube, das ist immer auch eine große Herausforderung, wenn man in der Klinik war, dass man danach wieder gut in den Alltag findet, auf jeden Fall, ja.
Ja, und merkst du dadurch, dass du offen darüber sprichst, dass andere auch offen darüber sprechen, was sie vielleicht sonst nicht tun würden, oder auch mit deiner Kolumne, dass du dadurch Leute bewegen kannst, Selbstfürsorge zu betreiben?
Total. Also ich habe das tatsächlich, ich habe ja einen kleinen Podcast auch mal gemacht.
Mental Dogs. Das,
genau, der heißt Mental Dogs, da geht es auch um mentale Gesundheit. Das war wirklich so ein ganz unperfektes Projekt, also kein Einspieler, nix, ne? Also ich habe mich da wirklich hingesetzt und habe gedacht, ich trete meinem eigenen Perfektionismus in den Hintern und ohne groß drüber nachzudenken, haue ich das raus, weil ich da auch sehr persönlich meinen Weg geteilt habe. Und das, da habe ich total viel schönes Feedback bekommen zu und meine Gespräche sind so viel tiefer geworden mit Leuten, weil sich so viele Leute dann voll geöffnet haben und auch den Mut hatten sozusagen, weil jeder kennt irgendwen, der, wenn es du nicht selber bist, dann gibt es Angehörige, Freunde, die irgendwie durch schwere Lebenszeiten gehen, die Ängste haben, die Depressionen haben und so weiter. Und das fand ich super schön als Effekt, dass ich das Gefühl hatte, und das ist ja auch, was Introvertierte immer so anstreben, so eine ganz tiefe Gesprächsebene mit Leuten zu finden. Und das hat mir dieser Podcast so ein bisschen auch eröffnet. Das war total schön, ja.
Ich habe auch reingehört, kann es auch nur jedem empfehlen. Ich finde es vor allem super schön, du sitzt manchmal am Strand, du erzählst immer, wo du bist. Und das ist das Schöne, man kann sich wirklich da hineinversetzen. Also du erzählst von deinem Gefühlsgemüt und gleichzeitig ist es aber so, dass man am liebsten neben dir wäre und von dem Ganzen auch mit aufsaugt. Und obwohl, ich glaube, du damit auch was aufarbeitest und eben sehr offen sprichst, was wir jetzt auch heute machen, sehr offen drüber sprechen, wo man sich im ersten Moment denken könnte, das zieht vielleicht jemanden runter, ist es genau das Gegenteil. Es baut jemanden auf, zu sehen, hey, die Lisa, die spricht ganz offen darüber, die zieht ihre Energie dann aus der Natur und kommuniziert sich und ich habe ähnliche Gefühle, wie kann ich daran arbeiten? Also wirklich Respekt, was du da auch auf die Beine gestellt hast. Ich glaube, das hilft sehr, sehr vielen.
Ja, das freut mich. Also ich zum Beispiel, ich bin überhaupt kein so eine Schwarzmalerin oder so. Ich war immer jemand, die eigentlich eine mutige Persönlichkeit hatte, eine lebensbejahende Persönlichkeit, die total viel Freude und Neugier hat und vielleicht ein bisschen zu viel Interessen und dadurch einfach auch zu viel Load so im Kopf manchmal. Aber ich möchte auch, jedem kann es passieren, dass er eine depressive Episode hat und egal, was du für eine Persönlichkeit bist und wie es dir vorher ging, aber es wird dir auch wieder besser gehen. Es geht immer vorbei und ja, wenn man manchmal kein Licht sozusagen am Ende des Tunnels sieht, das kommt wieder und man muss einfach manchmal durch manche Lebensphasen durchhalten, aber auch nicht alleine eben. Ne? Man kann immer wirklich tolle Leute, also zum Beispiel meine Therapeutin war eine junge Frau, die noch in Ausbildung war, was ich auch empfehlen kann, wenn Leute Therapeuten suchen, weil es ja sehr schwierig ist, zum Teil Therapieplatz zu bekommen. Und die, die noch in Ausbildung sind, die haben oft mehr Plätze frei.
Okay.
Und die sind oft dann auch jung und natürlich motiviert und sind vielleicht eher in deinem Alter. Und die werden auch supervidiert. Also es ist jetzt nicht, dass die sich an die ausprobieren, sondern die haben da eine enge Begleitung. Und die gucken auch, trauen sie sich das zu, dich zu begleiten. Und das war eine ganz tolle Frau, auch die, für die ich immer noch sozusagen dankbar bin, dass ich die an meiner Seite hatte.
Ja.
Und inzwischen kann man auch digital Therapie machen. Also sie war dann manchmal auch im Urlaub oder so und hat dann trotzdem mit mir noch ihre Sitzungen gemacht, wenn es für sie okay war. Ich wollte sie jetzt auch nicht aus ihrem Urlaub da holen, aber ja, da gibt es inzwischen einfach wirklich zum Glück ganz viele tolle auch Möglichkeiten, wenn man bereit ist, sozusagen die Hand dann auch zu ergreifen, die da sind. Ja.
Ja. Wir bei Philou, wir arbeiten auch mit einer Plattform, weil du gerade digitale Medien angesprochen hast, die heißen Open Up und kann ich auch nur weiterempfehlen. Also da sitzen auch Therapeuten im Hintergrund und man kann sich innerhalb von 24 Stunden, also ich kann mir jetzt für in der nächsten Stunde da ein Gespräch buchen, wenn ich merke, oh, es geht mir nicht gut, ich möchte dringend sprechen, haben wir eben für alle unsere Tierärzte, TFAs, für jeden, der bei uns arbeitet. Einerseits für eben solche mentalen, belastenden Situationen, aber genauso auch, du hast am Anfang angesprochen, du greifst auch Kommunikation und Führung und solche Themen auf. Und auch da braucht man Unterstützung. Auch solche Sachen haben gerade die Tierärzte nicht gelernt. Und genau, das ist das Coole an dieser Plattform. Da hast du Therapeuten, Coaches sitzen. Du kannst mit jedem Thema kommen, das du hast. Man erarbeitet dann das erste Mal erstmal das Thema, man legt dann ein bisschen einen Plan zurecht, wie man in den nächsten Sessions weiter drüber sprechen möchte. Man bekommt auch die ersten Tipps an die Hand. Also kann ich jedem auch nur weiterempfehlen.
Ja, also ich sag auch nur, wenn ihr sozusagen so ein Angebot über eure Praxis habt, also ich hoffe einfach, dass noch mehr Leute sich dann auch trauen, das zu nutzen und einfach da wirklich, ja, wenn es das Angebot gibt, ist doch total spitze, dass man das dann auch wirklich nutzt.
Genau, vielleicht da auch über den eigenen Schatten springt, wenn man sich denkt, im ersten Moment brauche ich nicht, aber...
Ja, ich bin auch voll begeistert, dass immer mehr Kliniken, also ich bin ja auch Pilates-Trainerin und ich habe halt auch diesen Fokus, man muss Körper, Geist und Seele sozusagen alle,
Einheit.
Weil es ist, der Tiermedizin-Beruf, finde ich, findet sehr viel im Kopf statt, dass man da auch dafür sorgt, dass der Körper in Bewegung kommt. Und da bieten ja auch immer mehr Kliniken und Praxen auch Angebote an, dass mal Yoga-Klasse ist oder keine Ahnung,
genau.
Irgendwas.
Ja.
Ne?
Das
sowas
hilft einem
zum Beispiel
auch schon ein bisschen
auch toll.
Runterzukommen. Einfach durchschnaufen, mal an was anderes denken, weil man sonst ja oft so in dem Hamsterrad ist, dass man gar nicht merkt, was mit einem los ist.
Total.
Was würdest du denn jemanden als Tipp geben, als ersten Schritt, wenn er uns jetzt beispielsweise zuhört oder vielleicht auch sich schon länger Gedanken gemacht hat und sich mit dem Thema Depression beschäftigt hat? Was würdest du sagen, was ist der erste Schritt, was man machen kann, um aus dem rauszukommen?
Der erste Schritt ist wirklich, sich jemandem, dem man vertraut, anzuvertrauen oder auch einfach zum Hausarzt zu gehen. Und da, also ich habe zum Beispiel sehr, sehr offen, immer wenn ich offen gesprochen habe mit Menschen, habe ich, es gingen so Türen auf und ich habe so wunderbare, bin so wunderbar aufgefangen worden. Also wenn ihr euch traut, euch irgendwie entweder einer Freundin oder ich finde es immer manchmal außerhalb der Familie einfacher, vielleicht, aber Freunde können sich natürlich auch davon überfordert fühlen, das kenne ich auch und deswegen, genau, ihr könntet einfach erstmal zu eurem Hausarzt gehen und da, wenn ihr vielleicht auch die Kraft nicht habt, Therapeuten oder so anzurufen, dass ihr einfach jemanden fragt, der euch dann hilft oder ihr schreibt eine Mail, also dass ihr wirklich nicht das Innere so versucht, ein bisschen nach außen zu tragen und einfach zu sagen, ey, ich brauche jetzt mal Hilfe und das nicht mit sich selber auszumachen und ja, sich einfach öffnen und dann werden sich Leute, sobald man sich verletzlich zeigt, öffnen sich ganz viele Türen. Das wäre vielleicht so mein Rat.
Und für die andere Seite, jetzt hast du gerade gesagt, wenn sich bei einem anvertraut wird, dass man sich auch nicht überfordert fühlt, was würdest du der Person als Tipp geben? Wie soll sie mit so einer Situation umgehen?
Also ich kann nur sagen, dass es für Angehörige von Depressiven auch sehr, sehr schwer ist, weil es einfach super schwer auszuhalten ist. Die Krankheit führt ja auch dazu, dass man sehr, sehr offen für Kritik wird, dass man sich immer angegriffen fühlt, dass man auch sehr egozentrisch wird. Man kreist so um sich selbst, kommt nicht da raus aus den Gedanken und ja, weint war vielleicht ganz viel. Und zum Beispiel für meine Familie, für meine Mutter war das super, obwohl die selber Psychologin ist, super, super herausfordernd. Und mein Rat ist da, dass man da auch nicht zögert, sich ebenfalls irgendwie Unterstützung zu holen oder auch wiederum zu sprechen darüber oder denjenigen, wenn man sich überfordert fühlt, einfach zu begleiten zu einer professionellen Hilfe, weil ich glaube zum Beispiel für meine Familie war es sehr gut, dass sie diese Verantwortung, die man ja auch irgendwie spürt, ich meine, Depressionen können auch Suizidgedanken auslösen, ne? Also dass man das abgeben kann und weiß, die ist jetzt geschützt und in guten Händen. Und genau, dass man da auch sehr gut für sich selber sorgt und nicht so, das ist schwer, sich davon abzugrenzen, aber dass man trotzdem, man darf als Angehöriger trotzdem natürlich auch noch sein eigenes Leben haben und sich um sich selbst kümmern und nicht da so dann komplett vielleicht auch mit runtergezogen werden. Und wirklich, wenn man sich überfordert fühlt, dann denjenigen in professionelle Hände begleiten.
Genau, so wie du sagst, in professionelle Hände. Also war jetzt mein Gedanke, ich gehe mit der Person los und sage, komm, wir gehen zum Arzt oder wir suchen einen Therapeuten. Und dann weiß man nämlich auch so, die Person wird betreut und ich kann ihr aber Hilfestellung geben, wenn sie selbst die Schritte nicht schafft.
Genau, ich meine, es gibt immer auch Notrufnummern, also wenn man wirklich ganz akut denkt, man braucht jetzt Hilfe, dann kann man googeln, Depressionsnothilfe oder anrufen, man kann zu Institutsambulanzen gehen, wenn man sagt, man muss jetzt sofort irgendwie Hilfe haben und es wird jetzt ja auch die Wetthilfe geben ab nächstem Jahr im Frühjahr. Das wird eine Telefonseelsorge speziell für Tierärzte sein. Also da gibt es schon relativ niedrigschwellige Angebote.
Ja, sehr gut. Und du hast einerseits deinen eigenen Podcast, dann hast du aber auch noch ein Buch geschrieben oder wird bald veröffentlicht. Ich weiß auch noch, du machst noch ein Projekt Feuer und Flamme statt ausgebrannt. Resultiert das alles aus dem, was du erlebt hast?
Ja. Also wie gesagt, der Podcast, der ist, glaube ich, schon 2-3 Jahre alt. Ich mache da auch aktuell keine aktuellen Folgen, weil ich es gerade nicht schaffe mit meinem kleinen Sohn und allem und Arbeit und allen Projekten, die ich so versuche zu wuppen. Und ich will mich ja eben nicht wieder, also ich achte einfach sehr auf meine Kräfte inzwischen und setze da auch klare Grenzen, damit ich eben nicht nochmal erkranke. Genau, das Buch wird hoffentlich jetzt zum November fertig. Cool. Es ist auch sehr, sehr, also ich habe Bevor du vor die Hunde gehst, heißt das. Und da geht es um mentale Gesundheit von Tierärztinnen. Also ist wirklich für die Berufsgruppe geschrieben. Und ich habe da ganz, ganz viel Herzblut reingesteckt und freue mich mega, dass es jetzt langsam so in den Endzügen ist.
Oh, ich bin gespannt.
Es ist auch ein Text, der eigentlich Mut machen soll, genau diese ganzen Sachen, die ich erzählt habe, irgendwie auch, ja, mehr Aufmerksamkeit und Offenheit für das Thema. Ich teile auch alles, was ich konkret unternommen habe, damit es mir wieder besser geht. Und ich möchte auch, also es ist auch es sind sehr viele Übungen drin, soll zur Selbstreflexion anregen, sehr viele Fragen, mit denen die Leserinnen und Leser arbeiten können, wenn sie Lust drauf haben.
Sag uns mal eine Übung. Bin neugierig.
Zum Beispiel beim Thema Grenzen setzen. Ich musste lachen, weil du hast eine Podcast-Folge, wo es dabei geht, Grenzen zu überwinden. Aber das ist natürlich was anderes, weil es da so ein bisschen um den kollegialen Austausch ging. Und mein Wunsch im Bereich mentale Gesundheit ist, dass man gesunde Grenzen für sich setzt, sozusagen.
Total. Und es ist oft so schwierig. Also ich ertappe mich da auch. Also ich bin gespannt. Was ist dein Tipp?
Genau, also ich glaube, mein größter Tipp ist, dass man so diese negative Assoziation, die man vielleicht mit dem Wort Grenzen hat, und ich stoße Leute vor den Kopf und ich sage Nein und so, dass man die auflöst, sondern dahingehend, dass man das tut für sein psychisches Wohlbefinden und das ist wie so, ich habe das als Übung, wie so, die Grenzen sind so Zaunpfeiler. Und jede Grenze ist ein Zaun, der deine psychische Gesundheit sozusagen schützt und dass man erstmal für sich überhaupt herausfindet, in welchen Lebensbereichen und welchen Personen gegenüber brauche ich denn gerade vielleicht gesunde Grenzen. Und man muss die nicht, also man muss die nicht mit einem Nein und man kann, ich wünsche mir von dir oder ich brauche das, man kann das ja alles auch viel positiver kommunizieren und es ist, hat halt, ich glaube auch, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Führung bin und meinen Mitarbeitenden gegenüber Grenzen aufzeigen möchte, dass Leute einfach auch froh sind, wenn sie wissen, woran sie sich orientieren können, woran sie sind. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich diese negative Assoziation auflöst, dass das was ist, womit man Leuten vor den Kopf stößt, sondern das kann eigentlich für ein besseres Miteinander sorgen und für Entspannung. Und genau. Und man muss sich einfach auch klar machen, dass jeder Mensch total individuell ist. Und was du vielleicht als grenzüberschreitend empfindest, ist für den anderen, also der sieht das gar nicht so. Und das ist für ihn dann mal klar zu werden, okay, ich rufe vielleicht nicht immer nach Feierabend, schicke nicht nach Feierabend meiner Chefin immer noch eine WhatsApp und frage 10 Sachen oder so. Sondern dass man sagt, ich möchte jetzt dann bitte, ne, das klären wir morgen. Oder auch Tierärzte, ich erlebe das sehr viel, dass Tierärzte, die natürlich haben dann auch Pferde und Hunde und gehen nach der Arbeit zu ihren Pferden und da werden sie wiederum als Tierärztin angesprochen. Ja. Du bist jetzt gerade da, kannst du mal gucken und dass man da die Grenze setzt. Du kannst mich super gern immer in meiner Sprechzeit anrufen und ich komme dann auch, aber jetzt gerade bin ich hier privat und ne, dass man irgendwie nicht so im Dauereinsatz ist.
Und auch, dass man das einfach, wie du sagst, nicht negativ assoziiert, nur weil ich ein Nein sage. Du hast es gerade super schön formuliert. Und dann, glaube ich, versteht auch das Gegenüber das.
Genau.
Ich habe da auch eine kleine Übung dazu, die mache ich gerade mit mir. Anleitung an mich selbst heißt es. Also auch erstmal zu verstehen, wo brauche ich denn Grenzen? Also ich fand deine Veranschaulichung auch total schön mit dem Gartenzaun, weil dann merkt man so richtig, also ich habe es mir jetzt so vorgestellt, ich habe meine mentale Gesundheit, habe ich jetzt in die Mitte gesetzt und habe einen Gartenzaun außenrum gemacht. Und dann kommen da immer wieder Bälle, die reinschießen und die wirklich gegen meine mentale Gesundheit schießen und das tut ja auch weh, das geht kaputt. Und durch diesen Zaun kommen manche Bälle einfach nicht rein. So habe ich mir das jetzt vorgestellt. Und damit man überhaupt weiß, was möchte ich denn beschützen oder wie funktioniere ich, was ist mir wichtig, was muss ich wissen, um es schützen zu können, um den Gartenzaun aufzubauen, aber auch, was müssen vielleicht die anderen wissen, so wie du vorher gerade gesagt hast, zu wissen, wann kann ich meine Chefin noch kontaktieren, wann nicht, wann kann ich mit meinem Mitarbeiter was besprechen, wann nicht, also ja, zu verstehen, wie funktioniert der andere und jeder funktioniert anders, also ich merke es auch, ich bin eine Person, ich mag lieber geschriebene Nachrichten, ich möchte nicht zwischen Tür und Angel angerufen werden. Und jemand anders mag es genau andersrum, der möchte lieber telefonieren, als zu schreiben. Also das ist gerade
genau, ich bin
Aufgabe.
Auch der Typ, schreib mir lieber. Schreib mir lieber. Also
ich habe mein Handy auch immer lautlos, weil ich mir denke, ich will mir aussuchen, wann ich spreche, nicht, wann die anderen aussuchen zu sprechen.
Ja, total. Und wenn du dir innerhalb dieses Zauns ist, dass dann wirklich der Garten da auch wächst und gedeiht und Blumen hat, dafür braucht man halt gewisse, ja, braucht man halt gewisse Pfeiler vielleicht und
Ja.
auch manchmal eine Konsequenz, wenn Leute da immer wieder reinstürmen und den Zaun niederreißen, dass
Ja.
man sich auch überlegt, okay, wie gehe ich damit um?
Ja.
Weil es bringt einem nichts, wenn man Grenzen hat und die werden immer niedergetrampelt und
Ja.
man denkt dann, okay, hat nicht geklappt oder so.
Ja.
Doof. Jetzt geht's mir nicht gut, aber ja.
Ja. Und das ist, glaube ich, so wichtig, gerade bei der mentalen Gesundheit, sich das zu veranschaulichen, weil habe ich mir das Bein gebrochen oder mich irgendwo verletzt, dann sehe ich es, dann weiß ich, hey, ich muss meinen Arm jetzt schützen, weil der verstaucht ist. Aber die mentale Gesundheit, die ist so wenig greifbar, dass man sie deswegen, glaube ich, so wenig beschützt, weil ich, ja, das
Total.
so
Also
nicht.
ich hatte eine Zeit lang auch, bin ich zu einer Selbsthilfegruppe gegangen und da hat eine Teilnehmende, also das war wirklich Depression, eine Teilnehmende gesagt, ich habe mir jetzt einen Gipsarm und werde jeden Tag gefragt, wie es geht, wie es läuft und ich habe seit 20 Jahren Depressionen und noch nie hat mich irgendwer gefragt, wie es mir geht, so, ne? Das fand ich so, ja, so ist es halt. Also
Ja.
das ist,
Und manchmal weiß man, dass der oder die Depressionen hat oder mental schwach gerade aufgestellt ist und man traut sich dann nicht fragen, weil man denkt, man verletzt die andere Person. Aber du würdest sagen, es ist genau das Gegenteil, auch da zu fragen, hey, wie geht's dir?
ja, also ich würde auch KollegInnen, also wenn man auf der Arbeit zum Beispiel merkt, dass jemand sich verändert, dass jemand eine schwere Zeit hat, dass man denkt, oh, der kommt immer plötzlich zu spät oder ist verwuschelt oder ich kann sich ja in ganz vielen Dingen äußern, wo man merkt, der hat sich einfach verändert, dass man da wirklich aktiv achtsam drauf zugeht und einfach, ich habe das Gefühl, dir geht es nicht so gut, kann ich irgendwas für dich tun, würde ich schon auch empfehlen. Oder dass jemand im Praxisteam, der einfach ein gutes Verhältnis zu der Person hat, auf denjenigen zugeht.
Lisa, vielen, vielen Dank. Du gibst uns super Einblicke. Wenn man mehr darüber wissen will, darf man dich kontaktieren?
Ja, super gerne. Also ich bin jetzt gerade in den Endzügen sozusagen eine Website fertigzustellen und dort wird man dann alles an Projekten und Dingen finden.
Cool.
Da gibt es auch eine Kontaktadresse, da kann man mich auch sehr gerne immer, also ich freue mich immer von Menschen zu hören und ihren Geschichten auch. Also ich bin natürlich keine Therapeutin, das muss ich auch sagen, aber genau, da findet ihr alles.
Sehr cool. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Ich habe ja immer noch eine Abschlussfrage, was du da drauf sagst. Und zwar, wenn du eine Stunde mehr am Tag hättest, was würdest du damit machen?
Eine Stunde mehr am Tag. Ich glaube, ich würde tatsächlich im Café sitzen, alleine und Menschen beobachten, vielleicht auch immer mal was oder einfach meinen Gedanken und meinen Ideen Raum geben. Oder ich würde was schreiben. Also schreiben ist tatsächlich etwas, wenn ich noch mehr Zeit hätte, würde ich da noch mehr machen. Und auch typisch introvertiert würde ich gerne, also ich dann in der beobachtenden Rolle im Café sitzen und einfach in Ruhe Leute beobachten, glaube ich.
Warum das Kaffee? Magst du die Gerüche und die Geräusche?
Also ich fühle mich auch immer nur an einem Ort zu Hause, wenn ich irgendwie so ein Café habe, wo ich gerne hingehe und wo am besten die Leute mich kennen und wissen, die trinkt immer einen großen Cappuccino oder so. Ja, ich mag so diese Mischung aus Geschäftigkeit und auch, ich liebe immer Leute zu beobachten. Also da kommen die Freundinnen zusammen, da ist die Mama mit ihrer Tochter,
Stimmt.
also diese Vielfalt an, da ist die alte Oma mit ihrem Enkel und irgendwie so in einer belebten Umgebung zu sein, aber trotzdem mit mir und im Rückzug. Also, das ist so eine Mischung, die ich gerne mag.
Ich verstehe es. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Muss ich auch mal wieder machen. Also gute Inspiration.
Mach das.
Vielen lieben Dank, liebe Lisa. Du hast uns einen tollen Einblick in dein Leben gegeben, vor allem auch einen sehr, sehr offenen. Und auch danke, dass du da so transparent mit uns sprichst und vielleicht damit vielen, die jetzt zugehört haben, auch ein bisschen den Impuls gibst, mutig zu sein, auch darüber zu sprechen.
Ja, traut euch. Das würde mich sehr freuen. Und vielen Dank, Lena, auch, dass ich hier bei dir im Podcast, den ich immer übrigens sehr gerne beim Sport höre, cool. dabei sein durfte.
Vielen gerne. Dank. Ja, habe mich super gefreut, dass du hier als Gast bist. Und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr heute wieder dabei wart, zugehört habt und ja, hoffentlich bei, es ist ja eher jetzt ein bisschen tristeres Wetter, trotzdem ein Lächeln im Gesicht habt. Und wir uns dann im nächsten Monat wieder hören. Ciao, ciao Lisa.
Tschüss Lena.